Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von SDS, der Stunde der Seelsorge auf KTV, zusammen mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich begrüßen möchte, auch in dieser Sendung. Pater Karl, wir haben ein paar Fragen für diese Sendung, die allesamt die Liturgie am Karfreitag betreffen. Und die Beantworten mögen auch in diesem Fall helfen, dass wir diese Karfreitagsliturgie segensreich mitfeiern können. Am Karfreitag hatte die Feier vom Leiden unseres und Sterben unseres Herrn Jesus Christus am Nachmittag drei große Teile. Es gibt dieses Eröffnungsgebet, dann kommt erstmal der Wortgottesdienst, dann kommt die Erhebung und Verehrung des Heiligen Kreuzes und dann die Kommunionfeier. So viel mal zur Einführung, Pater Karl. Dann gehen wir gleich mal zu einem ersten Thema, nämlich zum zweiten Hauptteil, zur Erhebung und Verehrung des Kreuzes. Das Kreuz wird ja dann gezeigt mit dem dreimaligen Einladungsruf vom Priester: Seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen, das Heil der Welt. Und dreimal antworten die Gläubigen: Kommt, lasset uns anbeten. Venite adoremus. Und da dazu eine Frage, sehr geehrtes Seelsorgeteam: Wie ist das mit der Kreuzverehrung am Karfreitag? Es heißt sogar: Kommt, lasset uns anbeten. Warum anbeten? Mit freundlichen Grüßen.
Es ist tatsächlich so, dass am Karfreitag das Kreuz mit dem Begriff Anbetung versehen wird. Und vor dem erhöhten Kreuz wird dann sogar eine Kniebeuge gemacht. Das ist eine Ausnahme, das muss man dazu sagen, die aus der alten Kirche jetzt eben stammt, wo die Begriffe Verehrung und Anbetung noch nicht geklärt waren. Diese Klärung geschieht auf dem Zweiten Konzil von Nicea 787. Übrigens, ich war auf Pilgerfahrt in der Türkei und war auch in dieser Kirche. In Nicea gab es zwei Konzilien, 325 und dann 787. Die zweite Kirche steht noch, das zweite Konzil, wo die Kaiserin Irene dieses Konzil einberufen hatte, um den Bilderstreit zu beenden. Und dort 787 wurde sehr klar eine Begriffsfestlegung gemacht. Angebetet darf nur Gott werden, also das substanziell Heilige, die drei göttlichen Personen, die Dreifaltigkeit, die Eucharistie. Verehrung aber ist der Begriff, der eben jetzt allem anderen jetzt eben gilt. Dulia ist das griechische Wort für Verehrung, Veneratio. Am Karfreitag gibt es keine eucharistische Liturgie, also es gibt keine heilige Messe. Am Karsamstag gibt es überhaupt keine Liturgie, denn die Osternacht gehört bereits jetzt eben zum Osterfest. Und am Karfreitag aber gibt es diese große Feier aus diesen drei Teilen, wie du gesagt hast, also die Karfreitagsliturgie, wo im Mittelpunkt zwischen diesen beiden Teilen, am Schluss dann die Missa Presanctificatorum, dass wir noch die heilige Kommunion empfangen und vorher eben der große Wortgottesdienst mit der Passion, in der Mitte drinnen die Verehrung des Kreuzes. Weil dieses Kreuz hier gefeiert wird als das Instrument, durch das Gott die Erlösung gewirkt hat. Das Lamm Gottes, das am Kreuz jetzt eben stirbt, die Johannespassion hat das eingeleitet. Dort wird ja die Schächtung des Lammes Gottes am Kreuz, das Durchbohren jetzt eben der Seite, das Ausfließen in Blut und Wasser, das Wegtragen der Weltsünde durch den Glauben, zu dem der Soldat kommt nach dem Markus-Evangelium. Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Also das wird dort jetzt eben gefeiert und dann wird das Kreuz verehrt und mit dem Kreuz der angebetet, der am Kreuz für uns gestorben ist. Also die Verehrung des Kreuzes, also wir sagen Verehrung des Kreuzes und dann wird eben hier dieser alte Ausdruck Anbetung verwendet. Heißt nicht, dass ich jetzt ein Stück Holz anbete, ja, sondern das wäre uns verboten, sondern heißt, dass ich hier, weil es dieser historische Tag auch ist, den wir in der Liturgie hier jetzt eben feiern und reinholen, dass ich hier das Mysterium aller Mysterien anbete, nämlich das Mysterium, dass Gott von sich aus uns Menschen erlöst, von sich aus uns rechtfertigt, dass Gott von sich aus einen neuen und ewigen Bund einstiftet, dass Gott von sich aus allen Menschen eben jetzt ewige Gemeinschaft mit sich anbetet, dass Gott so anbetungswürdig heilig ist, dass er das Leiden und den Tod des Menschen auf sich genommen hat. Und deshalb eben, weil das Kreuz Ausdruck dieses Mysteriums ist, wird am Karfreitag dieses Wort, auch dieser Begriff verwendet, dass das Kreuz angebetet wird. Ich war lange Zeit, ich glaube 19 Jahre, war ich zeremoniär unter verschiedensten Äbten im Heiligen Kreuz im Kloster, wo die Liturgie sehr, sehr feierlich ist, sehr mysterial, ja, also sehr wunderbar einfach. Also das Schönste, was es im Kloster gibt, ist eben die Liturgie des Heiligen Triduum. Und da war es wirklich immer, dann haben wir in der Liturgiebesprechung immer vorher gesagt, solange das Kreuz, das dann erhöht am Altar steht, dort steht, wird Kniebeuge gemacht. Das Allerheiligste ist nicht dort, das ist ja weggebracht, nicht? Also das ist dann in der Grablegung, das bringen wir in die Kreuzkirche. Also es ist kein Allerheiligstes in der großen Abteikirche, aber auf dem Altar steht dann das erhöhte Kreuz, auch nach der Liturgie, und tatsächlich wird dann an diesem Abend eben jetzt wird dann Kniebeuge gemacht. So sieht die Liturgie vor und so ist es auch an diesem Tag sinnvoll.
Nach der Erhebung und Verehrung des Kreuzes kommen die sogenannten Improperien. Das sind die Heilandsklagen. Immer wieder kommt da die Antwort, oder weil diese Worte Jesu in den Mund gelegt werden: Mein Volk, was habe ich dir getan, womit nur habe ich dich betrübt? Sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Wallner, meine Frage, die das Thema Antisemitismus betrifft: In einem Responsorium zum Karfreitag findet man die Formulierung, es wurde Finsternis, als die Juden Jesus kreuzigten. Wird dieser liturgische Text heute noch verwendet, gesungen oder gebetet? Die Aussage, dass die Juden Jesus gekreuzigt haben, ist so nicht zutreffend. Ich danke Ihnen sehr herzlich, mit besten Grüßen.
Also bei dieser ganzen Thematik, die sofort eben jetzt also einen Horizont eröffnet, wo man alles Mögliche dagegen, dafür oder sonst was argumentieren kann, ist es eindeutig so, dass ich, da zitiere ich immer einfach den Paulus aus dem Römerbrief, alle haben gesündigt, Pantes Hämates haben und die Herrlichkeit Gottes verloren. Denn so wie die Evangelien es eben die Kreuzigung Jesu schildern, ist es ja wirklich die Hamartia du Cosmo, also die Sünde der Welt, Singular, ja, also die Sünde der Welt, nicht Einzelsünde, sondern die Weltsünde, Kosmos, die sich an Jesus hier jetzt eben austobt. Und wenn man mit Hansus von Balthasar die drei Stände unterscheidet, die es damals gibt, das einen sind jene, die die Offenbarung Gottes bereits haben, das sind die Juden, die glauben zu wissen, wie Gott ist. Das andere sind jene, die nach der Wahrheit suchen, die offen sind. Das Heidentum, das sich dann selber Bilder jetzt eben macht. Deshalb auch der Abschluss des Verhörs mit dem Heiden Pilatus endet mit einer Frage: Was ist Wahrheit? Wir wollen uns nicht festlegen. Also der totale Relativismus, nicht? Also der Religionspluralismus, den wir hier jetzt eben in geronnener Weise eben im Heidentum jetzt eben haben, also als Weltstand, als theologischer Weltstand. Und der dritte Weltstand, der sich hier auch jetzt eben austobt in seiner Sünde an Jesus, das sind die Christen. Also das sind die Jünger, die schon dabei sind, also die Jesus 3 Jahre gefolgt sind, die ihn in seiner Verklärung gesehen haben auf dem Tabor, aber dann im Ölberg jetzt eben schlafen und versagen, die in Feigheit, nicht, also jetzt versinken, großmäulig, der Petrus beim letzten Abendmahl und dann eben Feigheit und der Judasverrat, der Spitze des Ganzen und so weiter. Also es ist die Sünde der Welt, die sich hier austobt, aber selbstverständlich, das Kruzifige wurde damals vom aufgewiegelten Volk, von den Hohenpriestern angeleiteten Volk jetzt eben gerufen. Und es gibt ja auch die Aussage des Hohenpriesters, die ja prophetisch jetzt eben vorwegnimmt, was eigentlich jetzt eben die Intention Gottes ist, nämlich die Sünde des ganzen Volkes auf sich zu nehmen. Es ist besser, dass einer für alle stirbt, als dass alle jetzt eben hier sterben. Also, dass Jesus hier alle Sünde jetzt eben auf sich nimmt. Und das haben die Römer, das haben die Heiden gesündigt, das haben die Juden gesündigt, das haben die Christen gesündigt. Also es ist die Weltsünde, die Jesus jetzt eben hier trägt. Und es ist tatsächlich, also es ist eine dämonische Verirrung, wenn man gesagt hat, nur die Juden sind jetzt eben Gottesmörder, sondern dieser Gottesmord ist unser aller Verantwortung. Es ist die Sünde aller Weltstände und aller Menschen, die sich hier an Jesus austobt. Und das Evangelium schildert es auch entsprechend. All Sünd hast du getragen. Sonst müssten wir verzagen. Übrigens, um das dazu zu sagen, ja, also vor dem Schreiber, es ist auch deine Sünde, die Jesus am Kreuz getragen hat.
Es ist aber schon so, dass zum Beispiel Melito von Sardes in diese Improperien den Unglauben der Juden hineingelesen hat und auch den Vorwurf des Gottesmordes auch hineingelesen hat. Und es hat diese christliche Tradition schon sehr stark geprägt, aber die Kirche betont heute ganz klar, es heißt in den Improperien nicht ihr Juden, sondern es heißt mein Volk. Und das ist wieder das, was du gesagt hast, alle. Alle haben gesündigt. Übrigens sind diese Improperien auch ein Bußgesang und sie sind eine Einladung, dass jeder von uns, wie du es gesagt hast, über seine Beziehung zu Christus nachdenken muss. Gebetet werden die im Rahmen einer christlichen Gebetsversammlung.
Also man muss ein bisschen aufpassen, nicht? Weil dann wäre man gleich so weit, dass man Jesus Antisemitismus vorwirft. Und Jesus war definitiv kein Antisemit. Er ist aus dem jüdischen Volk und er führt das jüdische Volk in das Eigentliche, auf das es vorbereitet war. Aber Jesus ist ganz, ganz definitiv ein Antipharisäer, er ist ein Antisadduzäer, er ist ein antihoher Priester und so weiter. Er ist ein Anti gegen alles, was das Judentum an fixierten Vorstellungen hat und wo es sich nicht öffnet jetzt eben für die letztgültige Offenbarung Gottes. Also das ist ganz eindeutig. Also Jesus ist ein Anti gegenüber Formen jetzt eben jüdischer Vorstellung, die dann dazu führen, dass die hohen Priester schreien oder schreien lassen, kreuzige ihn. Also das ist ganz eindeutig, weil eben hier auch die Sünde einer Fixiertheit in einer Gottesvorstellung eben zum Thema gemacht wird, die dann jetzt eben zum Kreuzige ihn führt. Also das ist ganz klar. Und Jesus ist ein Anti-Pilatus und ein Anti-Relativist und so weiter. Also das ist ganz eindeutig. Also sonst wäre er ja nicht gekreuzigt worden, ja, sonst wäre er friedlich im Bett gestorben, wenn er nicht dauernd die Pharisäer, die hohen Priester und so weiter kritisiert hätte. Also das ist ganz eindeutig. Und wenn man dann jetzt eben sagt, also das sei Anti-Judaismus, also dann ist man, glaube ich, auf einer falschen Schiene jetzt eben, die man hat. Sondern Jesus wollte das Judentum, die erste Offenbarung, die erste Liebe Gottes, ja, diese Bühne, die er eröffnet hat, um sich in seiner ganzen Fülle zu offenbaren. Er wollte es in das Eigentliche führen und muss deshalb jetzt eben auch Formen kritisieren, die dem Ganzen widersprochen haben.
Jesus wird gekreuzigt. Fakt ist, die Hohenpriester und die Ältesten liefern Jesus Pilatus aus. Und es ist dann die Menge, die die Kreuzigung fordert. Pilatus gibt nach. Und die Kreuzigung an sich ist eine Strafe der Römer. Und Jesus und Pilatus übergibt ja auch dann Jesus den römischen Soldaten und die kreuzigen Jesu. Es gibt noch eine Stelle in der Apostelgeschichte, es gibt auch zwei, nehmen mal die 4,10, sagt Petrus vor dem Hohen Rat, so sollt ihr alle und das ganze Volk Israel wissen, im Namen des Nazoräers, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt hat. Ja. Aber auch diese Stelle berechtigt nicht vom Gottesmord durch die Juden zu sprechen.
Ja, auf keinen Fall. Also das ist eine Rede, die wirklich, also die ist im Mittelalter entstanden und die ist schlimm genug. Ja, das hat sich ja also in Irren und Wirren Pogromen jetzt eben hier bei uns in Europa geäußert. Also das ist wirklich eine Verfehlung gewesen. Aber dass Jesus jetzt eben das Eigentliche da, Selbstoffenbarung, die Gott im Alten Testament begonnen hat, bringen möchte, dass er die Erfüllung bringen möchte. Hebräerbrief, nicht? Der Hebräerbrief schildert diese Gegenüberstellung. Er ist ein Brief, der an die Hebräer, ein anderes Wort für Juden, geschrieben ist, um denen verständlich zu machen, was Jesus bringen wollte. Multifaria, multisque, modis, olim, deus, locutus est per prophetis. Also auf vielfältige Weise und vielerlei Mal hat Gott einst gesprochen zu den Propheten. Jetzt aber hat er gesprochen in seinem Sohn. Und genau dieser Sohn wird unter Begründungen abgelehnt, die eben jetzt aus religiösen Fixierungen, Falschfixierungen des Alten Testamentes übernommen waren. Also hier sind Verkettungen, die einfach dramatisch sind und die dann eben zu dieser Sache jetzt eben führen. Aber weg davon, also kein Gottesmord der Juden, das ist ein Unsinn. Nicht? Alle haben gesündigt. Römerbrief, 5. Kapitel, lest das nach. Das ist die große Schilderung jetzt eben der Erbsünde, wie Paulus sie den Römern hier jetzt eben bringt, um sich ihnen vorzustellen in diesem großen Brief, den er da verfasst hat. Ganz wichtig auch für Martin Luther gewesen, damit der sehr richtig erkannt hat, also dass das Wesen des Christentums in einem bedingungslosen Vorlauf der Liebe ist, der Rechtfertigung, die Gott den Menschen jetzt eben schenkt. Das ist das Wesentliche. Und dazu muss jetzt eben die Sünde eben auch offenbar werden und das wird sie auch. Und noch einmal, alle haben gesündigt. Juden, Christen und eben Heiden.
Also wir halten fest, die These vom Gottesmord, das heißt, dass die Juden kollektiv dafür verantwortlich gemacht werden, für den Tod Jesu, lehnt die katholische Kirche völlig ab. Hinzu kommt ja auch, dass Jesus den Tätern, es waren ja dann, okay, die gerufen haben, kreuzigt ihn, aber auch die, die ihn dann gekreuzigt haben, es waren Römer, Römer haben Jesus gekreuzigt, das lehnt, Jesus hat allen vergeben. Fakt ist aber auch, dass diese These vom Gottesmord durch Jahrhunderte hindurch missbraucht worden ist für Hass gegen Juden, für Antisemitismus und Judenverfolgung.
Also, das kann ich so stehen lassen, ja. Also, dann kann ich nichts mehr, muss ich nichts mehr hinzufügen. So ist es, ja. Also, das ist definitiv abgelehnt. Noch einmal ein Hinweis auf das Johannesevangelium, weil das Johannesevangelium war sehr kritische Worte. Im Johannesevangelium steht, das Heil kommt von den Juden. Nicht, dort wird aber auch sehr stark geschildert, also wie die Juden hier gegen Jesus agieren, gerade bei seiner Verhaftung. Das ist ein gewisser Anachronismus, den wir dort im Johannesevangelium haben. Und dort ist bei diesem wichtigen Wort, Johannes 1, 29, Jesus kommt an den Jordan, der Täufer begrüßt ihn mit den Worten, die programmatisch sind. Die Kirche hat diese Programmatik sehr, sehr klar gesehen. Deshalb hört ihr dieses Wort jedes Mal bei der Heiligen Messe, wenn euch die weiße, gebrochene Hostie gezeigt wird. Es ist das Wort, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Die Juden hatten den Ritus, dass sie, wenn sie Sünden begangen hatten, ihre Sünde auf Opfertieren abgeladen hatten und im Tempel allein konnte man Sündenvergebung bekommen. Dort wurden diese Opfertiere, es mussten unschuldige Tiere sein, Ziegenböcklein ohne Hörner, Lämmchen oder jetzt eben Turteltauben, wie wir es dann bei Maria und Josef haben. Da wurden die Sünden abgeladen. Dann wurde dieses Tier geschächtet, das Blut wurde in den Tempel gestrichen, um den Bund zu ermalen. Der Leib wurde verbrannt, weil die Sünde jetzt eben hier personifiziert war, gleichsam im Leib des unschuldigen Opfertieres. Und so hat man Sündenvergebung bekommen. Am Yom Kippur wurde das als nationale Sühne gefeiert. Das alles ist der Hintergrund des Ganzen, dass Jesus eben am Kreuz stirbt. Und dieses Sterben ist das Sterben des Lammes Gottes. Und bei Johannes, noch einmal gleich, 1. Kapitel, Vers 29, dieses Wort des Täufers, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und ganz wichtig ist diese Formulierung, die Sünde, Hamartia im Singular, die Sünde des Kosmos steht dort im Griechischen. Welt ist Kosmos auf Griechisch. Also die universale Sünde. Also nicht bloß die Sünde des Volkes, nicht bloß die Sünde von dem und dem Einzelsünden, sondern es ist wirklich die Weltsünde, die Gott wegträgt. Und die ganzen Passionsschilderungen sind dazu da, uns zu zeigen, wie real eben das geschieht, was man bei einer normalen Opferung so gemacht hat, indem man dem Opfertier die Hände aufgelegt hat und man hat dann seine Sünden hinein bekannt gleichsam in den Leib des Opfertieres. Und bei Jesus wird das geschildert, wie alle gegen ihn jetzt eben sündigen. Also die Juden, weil sie meinen zu wissen, wie Gott ist. Die Heiden, weil sie nicht wissen wollen, wie Gott ist und alles relativ lassen wollen und es ihnen nur Macht und Irdisches jetzt eben geht. Das ist Wahrheit. Ja, so schließt Pilatus das Verhör. Ja, alles bleibt offen. Und die Christen, die am schlimmsten sündigen, die sich am meisten schämen müssen und das auch getan haben, ja, also die haben ja explizit, haben ja dann die Evangelien, den Verrat der Jünger ausführlich geschildert. Das waren ja dieselben, die gepredigt haben drüber. Und die schildern das ausführlich, wie sie an Jesus versagt haben. Aus Feigheit, aus Ehrsucht, aus Großmäuligkeit und so weiter. Aus Geldgier oder was auch immer bei Judas dahinter gestanden ist und so weiter. Die haben am schlimmsten gesündigt. Und deshalb ist es wirklich schrecklich, ja, wenn man das nicht gesehen hat in Phasen der Geschichte, dass es nicht um dass man nicht darum geht, die Sünde, den Grund für die Hinrichtung Jesu jetzt einer Volksgruppe oder einem Weltstand zuzuschreiben, sondern noch einmal, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist der Hintergrund der Passionserzählungen.
Sehr geehrter Herr Pfarrer Rimmel, bitte fragen Sie doch mal Pater Karl, warum im englischen Glaubensbekenntnis He descended into hell gesprochen wird.
Ja.
Also hinabgestiegen in die Hölle. Und im Deutschen hinabgestiegen in das Reich des Todes. Das ist doch ein Unterschied. Wo war denn Jesus nach seinem Tod? Tolle Sendung, sehr aufschlussreich.
Ja.
Und immer ein bisschen humorvoll. Hoffentlich wird sie niemals eingestellt. Ihnen und besonders Pater Karl, schöne Kurse.
Ja. Also humorvoll, ich muss lachen, ja, aber hell ist nichts zum Lachen. Also wenn die Engländer hell übersetzen, dann finde ich das nicht korrekt, ja, weil in was Jesus abgestiegen ist, ist noch nicht die ewige Hölle, sondern er ist in die Scheol abgestiegen, wie das im Hebräischen heißt, das dann im Griechischen, die haben kein anderes Wort, mit Hades übersetzt wird, so steht es im griechischen Neuen Testament. Und unter Hades hatten die heidnischen Griechen ihre Vorstellung, da gibt es den unterirdischen Fluss und da braucht man Münzen, damit man übersetzen kann. Und das ist so ein düsteres, dunkles Totenreich jetzt eben. Jesus ist abgestiegen in die Vorwelt, in die Ungeklärtheit eben der postmortalen Existenz, kann man sagen. Und im Epheserbrief heißt es dann, er erbeutete Gefangene. Das heißt, der Grund dieses Abstiegs in die noch nicht Definiertheit des endgültigen Ausgangs der Schöpfung ist, dass die dort Christus begegnen können. Das heißt, das Angebot des Sohnes Gottes, auch jenen in der Vorwelt, den Propheten, den Verstorbenen der Vorzeit, aller Kultur, aller Generationen, das Angebot der Begegnung zu machen und der Entscheidung zu machen. Ja. Und dann erst ab diesem Augenblick mit der Auferstehung öffnet sich der ewige Himmel, aber auch die Möglichkeit der Ablehnung, was wir Hölle nennen. Deshalb finde ich es problematisch, wenn im Englischen das mit hell übersetzt wird, weil es nicht die ewige Hölle gewesen ist, in die Jesus abgestiegen ist.
Sehr geehrtes Team, wieso wird auch am Karfreitag die Kommunion ausgeteilt? Ist nicht in der Hostie der Auferstandene, liebe Ostergruß gekommen da schon?
Es kann nicht kurz sein, der Gekreuzigte und der Auferstandene. Also über das kann man diskutieren und ich bin sehr, sehr dankbar, dass die Liturgie der Kirche, die geordnete Karfreitagsliturgie vorsieht, dass man auch an diesem heiligsten Tag, wo Gott selbst den Tod auf sich genommen hat, wo wir das Mysterium der Erlösung in Gestalt des Kreuzes anbeten, dass wir da auch Jesus empfangen dürfen. Es ist ja die ganze Liturgie, liebe Leute, wenn ich das ein bisschen relativiere, es ist alles ein heiliges Schauspiel. Die Liturgie ist nicht für den lieben Gott da, sie ist für uns da, weil wir in den Koordinaten von Raum und Zeit werden. Wenn wir am Karfreitag den Tod Christi feiern, der ist geschehen am 7. April des Jahres 30. Also was wir hier tun, ist sakramental und in den liturgischen Mysterien, das in unser Raum-Zeit-Gefüge, in unser Lebensgefüge hineinzunehmen, in besonderer Weise und subjektiv damit zu verbinden, weil es für uns gut und heilsam ist. Jesus ist immer eben jetzt der am Kreuz gestorben und immer der am Kreuz auferstanden. Also deshalb, solche zeitlichen Sachen gelten nicht. Ich würde sagen, ich persönlich bin sehr, sehr dankbar, dass man auch am Karfreitag die Heilige Kommunion empfangen darf.
Liebe Stunde der Seelsorge, warum muss ich Weihwasser am Karfreitag weggießen? Ich bin 58 Jahre alt und habe erst kürzlich von dem Weihwasser weggießen, dass man es muss, von Pater Karl gehört. Ich bin konservativ erzogen, mega viel Religionsunterricht gehabt, zig Einkehrtage, Exerzitien und heilige Messen besucht und noch nie davon gehört. Aber danke für den Tipp, wieder etwas dazugelernt, mit freundlichen Grüßen.
Also da habe ich was angestellt, das war schon in der Corona-Zeit. Und es ist wirklich so, dass eben jetzt mit dem Gründonnerstag dann die Weihwasserbecken, also bei uns im Kloster, geleert werden, die werden getrocknet und so weiter. Warum? Ja, weil eben jetzt weil das Weihwasser an die Taufe erinnert. Und es gibt in der Osternacht die feierliche Segnung, die Tauferneuerung mit der feierlichen Segnung des Taufwassers, das dann eben verteilt wird. Das ist bei uns Zisterziensern ein großer Ritus, nicht? Also dann wird von der Osternacht das geweihte Wasser während der Osternachtsliturgie wird nach hinten in die großen Weihwasserbecken jetzt eben geleert und im ganzen Kloster werden die wieder angefüllt. Aber es gibt tatsächlich keine liturgische Regel dazu. Aber Leute, schaltet doch bitte das Hirn ein. Das ist doch völlig sinnvoll, ja, wenn ich mir zu Ostern neu geweihtes Osterwasser hole. Ja? Also das ist doch völlig sinnvoll, auch wenn es keine liturgische Regel gibt. Aber das große Auto, der Karl, und wir müssen jetzt das Weihwasser wegschütten und so weiter und so fort. Das heilige Weihwasser, ja. Aber bitte, also das ist wirklich sinnvoll, weil wir eben Liturgie in Raum und Zeit jetzt eben feiern. Und deshalb ist es wirklich gut, wenn man zu Ostern, wenn ihr Weihwasser habt, ja, dann organisiert euch bitte neues Weihwasser, ja, neues Weihwasser, damit man das nicht, wie soll ich sagen, wie so ein magisches irgendwas jetzt eben dauerhaft hier hat, sondern die Liturgie ist immer in Raum und Zeit und Weihwasser zu Ostern neu holen ist total sinnvoll. Aber ich sage auch dazu, es gibt keine liturgischen Regeln. Ich habe auch keine gefunden, dass man das machen muss, außer im Zisterzienserorden, wo es so üblich ist. Aber ein bisschen könnt ihr ja unsere heiligen Bräuche von uns Zisterziensern auch durch meine pastoralen Tipps in euer Leben jetzt eben bringen. Also holt euch bitte neues Weihwasser, Taufwasser zu Ostern.
Ja, dann noch ein Hinweis am Ende dieser Sendung, nämlich, wenn wir schon über den Karfreitag reden, am Karfreitag beginnt die Novene zur göttlichen Barmherzigkeit. Diese Novene geht zurück auf diese Privatoffenbarung Jesu an die heilige Schwester Faustina, kirchlich anerkannt. Sie können einfach im Internet diese Novene googeln. Da gibt es Gebete für diese 9 Tage. Man betet den Barmherzigkeitsrosenkranz. Und es ist eine Vorbereitung auf den Sonntag dann nach Ostern auf den Weißen Sonntag, Pater Karl, sehr schön. Ich wünsche, und Jesus hat gesagt, ich wünsche, dass meine Barmherzigkeit festlich am ersten Sonntag nach Ostern gefeiert wird. Jene, die gebeichtet haben, an diesem Tag die Heilige Kommunion empfangen, erhalten nicht nur die Verzeihung ihrer Sünden, sondern auch den Nachlass der Strafen, die sie dafür verdient haben. Dieses Fest wird ein Trost sein für die ganze Welt. Vielleicht diese Novene auch beten dieses Jahr bewusst für den Frieden in dieser Welt, die offensichtlich aus den Fugen geraten ist.
Also Thomas, du siehst, wir sind wirklich Missionswerke, ja, also und deshalb haben wir zu allem eine Gebetskarte von Miss Österreich und auch eben zu dieser Novene. Nur ihr müsst das bitte bald bestellen. Ja. Wir verschicken so viel ihr wollt, ja, gratis sind die Sachen immer, das ist ganz klar, aber bitte, das ist ganz wichtig und gut, dass du das sagst. Ab Karfreitag eben jetzt Novene zur göttlichen Barmherzigkeit, Barmherzigkeitsrosenkranz, bringt wirklich viele Gnaden, kann ich sehr empfehlen.
Pater Karl, damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt und ich bedanke mich bei dir und bitte um ein Gebet und den Segen.
Ist es nicht schön, in einer Welt mit Krieg und Hass und Terror und Mullah-Regimen und so weiter und so fort, ja, dürfen wir auf den schauen, der die Sünde der Welt hinwegträgt und der siegreich den Tod besiegen wird, auferstehen wird und uns ewiges Leben bereitet. Ich wünsche euch wirklich eine gesegnete Feier dieser heiligen Mysterien, dass wir euch in eurem Leben näher zu Gott bringen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Ihnen nochmal danke, dass Sie bei dieser Sendung dabei waren, dass Sie eingeschaltet haben. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden, Frieden für die ganze Welt.